Herzlich willkommen bei MWD Männlich, Weiblich, Divers, dem feministischen Podcast der Nürnberger Nachrichten. Heute haben wir eine Besonderheit und zwar ist die Ute heute zwar nicht da, aber ich bin trotzdem nicht alleine. Ich habe nämlich einen Gast und das ist die Sheila und die Sheila stellt sich am besten mal kurz vor.
Genau, ich bin die Sheila. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich meinen Vor- oder Nachnamen, meinen Nachnamen mit dazu sagen soll. Ich bin Sozialpädagogin, relativ frische Sozialpädagogin. Und ich arbeite an einem Gesundheitsamt in Franken, bin da tätig im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes und mache die Paragraph 10 Beratung.
Genau, und deswegen bist du heute hier, weil wir ein bisschen was über die Paragraph 10 Beratung hören wollen.
MWD, männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de mit Ute Möller und Franziska Wagenknecht.
Also Sheila, erzähl mal, du arbeitest an einem im Landratsamt.
Genau, ja.
Und was ist genau deine Aufgabe?
Also ich habe eigentlich nur eine Aufgabe und das ist eben diese Paragraph 10 Beratung. Das heißt, Prostituierte, die arbeiten möchten, die auch legal arbeiten möchten, müssen einmal im Jahr in diese Gesundheitsberatung zu mir kommen. Und da kriegen sie dann von mir so einen kleinen Ausweis, den sie immer dabei haben müssen, wenn sie arbeiten, und eine Bescheinigung. Und mit der Bescheinigung gehen sie dann zum Ordnungsamt oder zur Kreisverwaltungsbehörde und die registrieren sie dann mit der Bescheinigung aus der gesundheitlichen Beratung von mir.
Genau. Und dieser Paragraph 10, ist der neu oder gibt es den schon länger?
Genau, also der Paragraph 10 ist im Zuge des Prostituiertenschutzgesetzes, das 2017 in Kraft getreten ist. Es ist quasi einer der Paragraphen und das ganze Gesetz ist ja neu, also es ist quasi auch die Registrierung neu. Und genau, also ich mache eben nur diese Paragraph 10 Beratung und das ist, also umfasst quasi Gesundheitliches, wie es den Frauen geht, zum Beispiel Empfängnisverhütung auch oder Kondompflicht, Drogensucht, alles was so im psychosozialen Bereich anfällt.
Und die kommen dann zu dir? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft so eine Beratung?
Also das ist so, die müssen kommen.
Mhm. Ob sie wollen oder nicht.
Ob sie wollen oder nicht. Außer sie wollen halt irgendwie das im Untergrund machen.
Da habe ich gleich mal eine Zwischenfrage.
Ja.
Wenn du sagst, sie müssen kommen, dann bedeutet das ja, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, du musst kommen. Gibt es so eine Art von Registrierung für Prostituierte? Oder woher weiß man, wer Prostituierte ist und wer nicht?
Genau, also die Registrierung ist der zweite Schritt. Ich bin quasi der erste Schritt. Und bei der Registrierung, also ist es dann so, dass Polizeikontrollen vor allem in Bordellen oder eben auch Kontrollen durch die Ordnungsämter durchgeführt werden, in Apartments und in Bordellen. Manchmal eben auch so im Escort-Bereich, dass die dann halt übers Internet schauen, wer ist jetzt hier unterwegs und dann halt quasi sich als Kunde ausgeben und das dann so auch kontrollieren. Und da wird, also es wird quasi eine Ausweiskontrolle und auch von diesem Prostituierten-Schutzgesetz-Ausweis fällt eben auch an. Und deswegen müssen die kommen, theoretisch.
Weil sonst die Gefahr ist, dass sie irgendwo erwischt werden und haben keinen Ausweis. Und dann,
Haben sie ein Bußgeld an Drohung, genau.
Hast du das Gefühl, dass das eine Mehrzahl oder fast alle Prostituierte oder die in dem Bereich arbeiten machen? Oder hast du das Gefühl, es gibt da schon noch eine große Zahl an Leuten, die hoffen, nicht entdeckt zu werden?
Also es gibt eine total große Dunkelziffer in der Prostitution, glaube ich, generell. Ich habe das Gefühl, also bei mir und auch in vielen anderen Gesundheitsämtern ist es wohl so, dass eben schon in erster Linie Frauen aus Osteuropa aufschlagen, die jetzt eher so in die Armutsprostitution reingehören, in diese Rubrik. Und vereinzelt auch Frauen, die eben zu dieser selbstbestimmten Hurenbewegung auch gehören. Und das sind aber so wenige, dass ich mir nicht sicher bin, ob die nicht vielleicht sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ich lasse es ganz. Oder ich versuche irgendwie so durch den Escort-Bereich durchzukommen. Aber das sind alles wilde Spekulationen, weil über diese Zahlen kann niemand so genau was sagen.
Ja. Okay.
Ja. Okay. Gibt es keine gute Statistik.
Also die Registrierung ist quasi der zweite Schritt. Und der erste Schritt ist, dass die Frauen oder Männer kommen zu dir und sagen, also ich bräuchte so eine Gesundheitsberatung.
Also die sagen eher nicht, ich bräuchte sie, weil sie gehen eigentlich immer davon aus, dass sie schon alles wissen. Und gerade jemand, der so selbstbestimmt arbeitet und schon genau weiß, wie der Hase läuft, der braucht es auch überhaupt nicht eigentlich. Aber muss halt jetzt, ist halt so. Und die anderen, die jetzt eher in diese Armutsprostitutionsschiene reingehören, bei denen habe ich den Eindruck, dass sie das schon theoretisch auch mal bräuchten. Also weil die dann eben doch auch so Kleinigkeiten erfahren, wie dass man halt doch nicht zwei Kondome übereinander ziehen sollte. Entweder die Frauen rufen an und kommen selbstständig oder der Bordellbetreiber sagt, er hat diese Woche wieder drei neue Mädels und fährt die vorbei. Also über seinen Handlanger
meistens.
Stelle ich mir
echt gruselig vor. Also ich stelle mir vor, dass da so ein ekliger Typ kommt mit so einer riesen fetten Karre mit Goldkettchen und seine Mädels vorbeibringt.
Also die Karre habe ich noch nicht gesehen, leider. Aber ja, es ist ein bisschen, es ist beides. Zum einen ist es auch ein bisschen eklig manchmal. Manche Typen sind auch ein bisschen unangenehm oder jetzt einfach nicht ansprechend oder so. Aber gruselig ist es auch nicht, weil die sind auch total nett. Mhm. Und die geben sich, also manche geben sich auch richtig Mühe, die wollen auch irgendwie die Frauen dann erleichtern irgendwie bei ihrem Weg, wobei dann kann man auch nicht so genau sagen, was denn ihre Intention jetzt dahinter eigentlich ist. Genau.
Ja, und dann kommen
und
die
dann
zu
kommen die zu mir und dann nehme ich die, also wenn die jetzt in so einem Bundle-Pack kommen, dann nehme ich die einzeln mit in die Beratung. Und dann arbeite ich quasi so einen Fragebogen ab. Also ich mache das schon dialogisch, aber es gibt schon so ein paar Fragen als Richtlinien, die man ansprechen sollte, weil es ja eigentlich in erster Linie darum geht, dass man Zwangsprostitution aufdeckt. Und
was stellt man denn so für Fragen, um Zwangsprostitution aufzudecken?
Also das ist so eine Sache, die auch ich auch sehr kritisch sehe jetzt an dem Gesetz. Es gibt eigentlich wenig Professionalisierung für diese Personen, die jetzt neu auf dieser Stelle sitzen. Und Zwangsprostitution aufdecken ist jetzt nichts, was man in 20 Minuten erledigt. Das ist auch nichts, wo man irgendwie vorbeikommt und dann denkt man, ach, die Person ist sympathisch, der erzähle ich jetzt mal, dass ich Zwangsprostituierte bin. Sondern da braucht man eigentlich schon auch eine Schulung dafür. Man braucht da einfach auch Feingefühl. Deswegen ist es sehr schwierig. Also es gibt halt schon so Indizien, wie man drauf, also wie man irgendwie annehmen könnte, es ist eine Zwangsprostituierte. Zum Beispiel Verwahrlosung oder dass man das Gefühl hat, die hat irgendwie so vorgefertigte Antworten, die sind instruiert. Oder sie sagt auch so ganz ambivalente Sachen, also im Einsatz das eine und dann zwei Sätze später passt es nicht so ganz zusammen. Aber ich hatte diese Situation tatsächlich auch noch nicht. Mhm. Eine Kollegin von mir hatte das schon, aber selbst wenn das so ist, dann darf ich auch nichts sagen. Also ich kann die Frau fragen, ob ich das weitergeben darf. Dann brauche ich ihre Schweigepflichtsentbindung und alles und dann darf ich das auch weitergeben. Aber ansonsten darf ich nichts, was in der Beratung passiert, nach außen tragen.
Genau. Sprich, du, angenommen, du hättest den Fall, da ist eine Frau in der Beratung und du hast ganz klar das Gefühl, dass die in einer Situation ist, die sie auf jeden Fall nicht möchte. Mhm. Aber sie sagt, nein, das ist in Ordnung. Oder also du merkst ihr vielleicht auch an, sie hat Angst. Du darfst es dann quasi nicht weitergeben.
Das ist sehr, wenn sie das nicht will, dann darf ich das nicht weitergeben.
Schwierig, oder?
Also auf der einen Seite ist das eigentlich so das Besondere an diesem sozialpädagogischen Auftrag. Also ich glaube, anders würde das auch nicht funktionieren, weil man dann auch das Vertrauen gar nicht hätte. Dann würden sie es einem ja auch nicht erzählen, was sie ja eh schon oft nicht machen, weil sie denken, man ist ja eine Behörde und so. Und ich kann ihnen zwar sagen, dass ich das nicht nach außen trage, aber das ist ja dann nochmal eine andere Sache, ob ich es dann wirklich tue auch.
Grundsätzlich ist es halt super schwierig, wenn du, und auch eine Situation für dich, die dich auch handlungsunfähig macht.
Ja, total. Aber ich finde diese Beratung ist generell so ein bisschen der Inbegriff von Handlungsunfähigkeit, weil so normale sozialpädagogische Arbeit ist, da kommt jemand, der hat ein Problem und dann packen wir zusammen das Problem an und lösen das. Und ich setze mich halt hin und dann frage ich meine Fragen und wir reden ein bisschen drüber, ob sie irgendwie ein Kondom verwendet und wie es ihr so geht. Und dann kommen manchmal auch ganz, ganz krasse Geschichten raus. Und also, ja, die erzählt mir auch wirklich aus ihrem Leben. Und dann sage ich, ja, okay, dann hier ist ihr Schein und tschüss. Und sie können auch noch mal zu einer anderen Beratungsstelle gehen, also halt zu einer freien Beratungsstelle, zum Beispiel wie Cassandra. Aber mein Aufgabenbereich ist das jetzt hier eigentlich nicht mehr so. Mhm. Und das ist halt schon, also das ist auf jeden Fall was Frustrierendes. Ja, das muss man aushalten können. Ja. Mhm.
Und was erzählen die so für Geschichten? Also was sind so abgefahrene Sachen, die man da hört?
Also eine Frage zum Beispiel, die man auch stellt, ist eben, ob schon mal eine Abtreibung gab. Und da also gibt es wirklich sehr viele Frauen, die auch schon Abtreibungen hatten. Und manchmal kommt dann halt raus, dass sie auch Abgänge hatten und dass das halt sehr dramatisch war. Oder einer hat mal erzählt, dass ein Arzt, also muss man jetzt dazu sagen, war in Rumänien, aber ein Arzt hat halt falsche Medikation gegeben und dann gab es eben aufgrund dessen einen Abgang. Und das nimmt die Frauen dann natürlich auch sehr mit und dann gibt es manchmal Tränen auch und so. Mhm. Genau. Was war noch? Ja, viele Frauen sind auch sehr, sehr junge Mütter. Also heute war auch wieder eine da, die hat irgendwie zwei Kinder gehabt und beide mit 13 und 14 gekriegt. Ja, genau. Und ja, das also ist natürlich auch irgendwie krass. Oder dann hat sie, also ist sie so eine sehr junge Mutter. Also ich meine, die sind ja da, die sind volljährig, alle, die in der Beratung sind, unter 21 zwar auch, aber volljährig. Aber es gibt dann auch Fälle, wo dann irgendwie die Kinder also bei der Mutter leben und man die nicht mehr sehen darf und so. Und das, also klar, das merkt man den Frauen schon an, dass das schwierig ist, ja.
Also hast du mehr Frauen quasi in der Beratung, also mehr junge Frauen, die vielleicht, also ich weiß nicht, wie ich mir so das Klientel vorstellen muss. Das hört sich jetzt eher so an wie jüngere Frauen, auch vielleicht Frauen oft, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen.
Oder? Ja, also ich arbeite, ich würde sagen, zu 80% mit Dolmetscher oder 60%, aber schon viel mit Dolmetscher. Und mache auch viele englische Beratungen eigentlich mittlerweile, weil doch ein paar können schon auch sehr gut Englisch oder zumindest genug. ja, aber meistens ist mit Dolmetscher, viele mit osteuropäischem Migrationshintergrund. Genau, ja.
Was sagt es für dich oder was wirft es für ein Bild für dich oder was zeichnet es für dich für ein Bild so generell von der Prostitution?
Also das ist jetzt leider total traurig, weil Prostitution ist ja so ein ganz heterogenes Feld. Da gibt es ja so ganz viele verschiedene selbstbestimmt, freiwillig, unfreiwillig. Es wird ja alles immer durcheinander gewürfelt. Und es ist auch so, es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Konstellationen. Manche Leute haben total Lust drauf, manche halt nicht. Machen das eben eher aus so einer ökonomischen Not, genau. Aber bei mir, also muss ich jetzt schon sagen, schlagen jetzt schon in erster Linie osteuropäische Frauen auf, die das machen, weil sie einfach zu Hause keine Arbeit finden. Oder halt dann 300 Euro im Monat verdienen würden. Aber sind auch Frauen dabei, die sagen, ja, meine Freundin arbeitet hier in der Pizzeria 12 Stunden am Tag und es ist so ätzend, dass sie halt lieber das macht. Mhm. Das gibt's auch. Ja. Und also vereinzelt kommen auch mal welche vorbei, die finden das total geil und die wollen auch das unbedingt weitermachen und die verdienen auch richtig viel Geld und ja, haben richtig Lust drauf. Aber es ist schon... sind schon eher weniger, also bei mir jetzt. Genau.
Das würde ich gerne nochmal kurz zurückstellen, weil das finde ich nämlich auch einen super interessanten Punkt. Ich bin mir da auch immer nicht so sicher, wie ich Prostitution finde, aber ich würde nochmal ganz gern wissen.
Ich auch nicht.
Das ist nicht so einfach, ne? Und deine Themen sind dann quasi so, wenn du die berätst, da geht es dann eben um Schwangerschaft. Mhm. Auch so, also nimmst du die Pille, benutzt du Kondome oder was sind so Fragen?
Also ganz einfache Fragen, genau. Mhm. Ja.
Nimmst du
Drogen? Trinkst du viel Alkohol? Hast du eine Krankenversicherung? Wie oft gehst du zum Arzt? Macht der eine Blutuntersuchung? Macht der einen Abstrich? Sagst du dem Arzt, was du arbeitest? Weiß deine Familie, was du arbeitest? Genau, also ganz viel auch ein bisschen so auf dieses Doppelleben, was ja auch immer eine große Belastung ist und eigentlich haben alle ein Doppelleben.
Ja?
Also, ja. Ich glaube, ich habe irgendwie 3 Personen gehabt bisher, die gesagt haben, ich kann da mit meiner Freundin oder mit meinem Freund drüber reden oder mit meiner Familie, aber ansonsten weiß das keiner, ja.
Schwere Situation, glaube ich.
Total.
Auch. Wenn dein Umfeld nicht weiß, was du vom Beruf machst, was sagst du denn, wenn die fragen, und wie war es heute im Geschäft? Och, viel zu tun.
Ja. Also ich frage dann auch immer, weil die Familie sitzt ja oft auch zu Hause dann im Heimatland, was sagen sie denn, wenn sie hierher kommen? Dann sagen die, ja, also ich sage, ich bin in der Gastro und glauben die das? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Also ich denke, dass die das vielleicht auch schon ahnen, dass die nicht in der Gastro arbeiten. Aber was sollen sie denn machen? Also vielleicht wollen sie es nicht wahrhaben auch oder so. Also ja, das Stigma, das wäre einfach zu groß, auch die Ausgrenzung von der Familie, wenn die das sagen würden.
Ja. Mhm. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wenn die Familien im Ausland haben, dann ist es auch eine bisschen vielleicht eine Erleichterung, weil du bist nicht jeden Tag damit konfrontiert. Du musst nicht, läufst nicht Gefahr, dass du einen Bekannten auf der Arbeit triffst.
Ja,
das wäre ja ein schlechter Fall.
Richtig, ja. Mhm. Aber es gibt auch Deutsche, die leben mit ihrer Familie zu Hause und da weiß die Familie aber auch nicht, dass sie arbeiten.
Das ist auch echt
krass. Das war richtig krass. Ist auf jeden Fall detektivische Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und hast du das Gefühl, die wissen alle dann, weil du sagtest eingangs, die wissen teilweise nicht so richtig Bescheid. Wissen die dann auch nicht Bescheid über Benutzung von Kondomen oder über Verhütungsmittel oder über überhaupt, wie man auf sich achtet? Oder was sind das für Punkte, wo die nicht Bescheid wissen?
Alles Mögliche. Also es gibt schon auch welche, die sind Analphabetinnen, die können überhaupt nicht lesen und schreiben. Und dann ist es natürlich schwierig zu wissen, wie ein Kondom richtig funktioniert. Ne? Also wenn man nicht lesen und nicht schreiben kann, dann klar weiß ich auch nichts über Hepatitis B. Ja, also... Also die haben auch wirklich keine Ahnung. Die sagen dann zum Beispiel, ja, Durex-Kondome, habe ich in der Schule gelernt, sind 100% reißfest. Die reißen nie. Okay, stimmt jetzt so nicht ganz. Deswegen wäre es ganz gut. Also ja, aber ich kann auch nur dann Empfehlungen geben oder halt sagen, wie ist die Situation und was die Frau dann macht, das entscheidet sie dann selber.
Mhm. Genau. Und hattest du oder gibt es dann öfter Fälle mit Frauen, also dass Frauen zu dir kommen, die halt wirklich schon ein Problem haben, also vielleicht eine Erkrankung oder ungewollte Schwangerschaften oder irgendwas in der Richtung? Abtreibung hattest du ja gemeint, haben schon viele. Kamen die dann aus dem Beruf? Also sind die im Beruf entstanden?
Nee, also meistens nicht. Meistens klingt es ja vorberuflich, genau. Aber kann auch schon sein, dass die eine oder andere dabei war, die dann aus dem Beruf eine Abtreibung hatte, ja. Ich bin auch nicht der richtige Ansprechpartner für Krankheiten. Ich meine, ich kann halt sagen, der und der Ausfluss ist jetzt gut und der nicht. Aber die Frauen, die sagen mir auch gar nicht, ob sie gesund sind oder nicht gesund. Die sagen, ja, ich bin 100% gesund. Ich war zwar seit 5 Jahren nicht mehr beim Arzt, aber ich bin gesund. Mhm. Und die wissen auch gar nicht, dass es einfach Krankheiten gibt. Die merkt man erstmal überhaupt nicht. Mhm. Das ist alles möglich.
Hast du zufällig einen Plan? Wie ist es so verbreitet? Wie sind so Krankheiten insgesamt in der Branche so verbreitet?
Oh, ich habe keinen Plan, aber natürlich gehört man als Sexarbeiterin zur Hochrisikogruppe, schon alleine auch für AIDS, ne? Also für HIV. Ja, das ist auf jeden Fall, also man wird in eine Risikogruppe eingestuft, auch hepatitis-technisch und ja.
Ja, und wie ist denn das? Du redest jetzt meistens von Frauen. Hast du auch Männer in der Beratung oder ist das nicht so verbreitet?
Es gibt schon auch Männer, die arbeiten. Ich hatte tatsächlich bisher nur einen einzigen Mann und einer ist nicht gekommen leider. Und der eine einzige Mann war zu meiner Überraschung auch noch ein Callboy, der für Frauen sich angeboten hat. Damit hab ich irgendwie auch nicht gerechnet.
Ich dachte, das ist ein Mysterium, ehrlich gesagt.
Ja, es ist auch obwohl der Mann da war, ist es immer noch ein Mysterium. und der hat halt irgendwie natürlich viel weniger Kunden als jetzt weibliche. Und ja, also verdient erheblich viel mehr Geld und hat wahrscheinlich ganz andere Kunden. Also ja. Oder Kundinnen
in dem Fall.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Und war der informiert? Oder hattest du das Gefühl, der braucht auch ein bisschen Nachhilfe, was Kondom benutzen?
Ich sag's mal so, der hatte nicht so viel Lust, mir was zu erzählen. Mhm. Es gibt wohl auch so ungeschriebene Callboy-Gesetze. Da steht wohl, dass man nicht über die Arbeit reden darf.
Wie bei der Mafia.
Ja, ein bisschen so, hat er zumindest zu mir gesagt. Ich glaub's ihm mal. Mhm. Und insofern hat er jetzt auch nicht so rausgerückt. Ja, aber ich kann es nicht sagen, ob er jetzt Ahnung hatte. Aber er hat halt, also ich meine, was soll er machen? Entweder verwendet ein Kondom oder nicht, sonst kann die Frau halt Unterhalt verlangen.
Ja, das so. Stimmt auch wieder. Außer er hat vorgesorgt, auf andere Weise.
Ja. Genau. Und er hatte auch eine Freundin, das war auch das Erstaunliche.
Weiß die, was er macht?
Mhm, die ist nämlich auch.
Ach, okay.
Das fand ich auch total lustig.
Ja, das ist echt krass.
Ah.
Okay, ja, wie ist es, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt Prostitution im Allgemeinen. Mhm. Also ich bin da immer total zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, das kann doch keiner wollen. Erstmal ehrlich, das kann doch keiner wollen. Und auf der anderen Seite möchte ich auch überhaupt niemandem absprechen, dass er eine reife und erwachsene und selbstbestimmte Entscheidung trifft, wenn er sich entscheidet, in dem Bereich zu arbeiten.
Ja, also ich bin einen Tag so, einen Tag anders und manchmal explodiert mir der Kopf, wenn ich darüber nachdenke, wie ich das jetzt eigentlich finde. Also generell bin ich schon auch der Meinung, dass es dass Prostitution ein Abbild von unserer Gesellschaft ist und dass es auf jeden Fall was Patriarchales ist. Keine Frage. Und dass da auch ganz viel Unterdrückung und Ausbeutung passiert. Aber dass man auch total vorsichtig sein muss, diese ganzen Begriffe zusammen in einen Mund zu nehmen, weil es einfach auch echt Frauen gibt, die wollen das machen und ja.
Kennst du eine selbstbewusste Prostituierte, die wirklich, von der du sagen kannst, ja, ich glaube, die macht das, weil sie das möchte, weil ihr das Freude macht und die ist psychisch, also ich meine, wenn ich sage psychisch gesund, meine ich nicht, die ist nicht, also du weißt, was ich meine, der geht's gut, die hat kein Problem, der schadet es nicht. Mhm. Kennst du so jemanden?
Ja.
Und die ist auch sehr glaubwürdig dann wahrscheinlich.
Ja, also ja, doch schon. Ich meine, ich kenne die jetzt nicht aus dem täglichen Kontakt, ne? Das ist ja natürlich was anderes. Ich weiß jetzt nicht, was die dann nachts umtreibt, aber das Bild, was sie so von sich gibt oder von sich geben, es sind mehrere, habe ich schon als authentisch empfunden, dass sie schon wirklich auch hinter ihrem Beruf stehen. Ja.
Glaubst du, man muss ein bestimmter Typ sein, um das zu machen?
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Wie, also ist, wenn man über Prostitution redet, vor allem wenn man, also ist meine Erfahrung, wenn man mit Männern über Prostitution redet, kommen manchmal so ganz doofe Argumente, die mich wahnsinnig ärgern. Zum Beispiel auch sowas wie, Mensch, das ist doch das älteste Gewerbe der Welt, das gibt's schon seit Jahrhunderten und, das finde ich ziemlich doof und was ich noch blöder finde, ja, es muss Prostituierte geben. Jetzt stell dir mal vor, wie viele Sexualverbrechen es gäbe, wenn es diesen Beruf nicht gibt. Was sagst du zu sowas?
Ich bin ja sehr dankbar, dass du diese zwei Themen angesprochen hast. Also Nummer eins, Prostitution ist nicht das älteste Gewerbe der Welt. Ich habe mal versucht, das zu googeln. Ich war ziemlich unerfolgreich damit. Und im Internet steht, dass das älteste Gewerbe der Welt wahrscheinlich die Hebamme ist.
Ja. Stimmt, es macht auch viel mehr Sinn. Oder vielleicht Bauern, Land, also vielleicht. Ich meine, es gibt dann doch noch ein paar Sachen, die sind
die
etwas
wichtiger
essentieller
als Sex. Ja, genau.
Ja.
Und das Zweite, also das ist zum einen ist es ganz schlimm, weil man davon ausgeht, dass Männer quasi ihre sexuelle Aggression an Frauen auslassen können, die in der Prostitution arbeiten. Nein, das sind auch ganz normale Frauen, die wollen genauso wenig geschlagen werden wie alle anderen Menschen auch. Und an denen kann man sich nicht ausleben wie an blöden Puppen. Also das ist ja sehr logisch. Mhm. Es stimmt auch nicht, dass wegen Prostitution die Vergewaltigungsrate oder was hast du gesagt, dass die niedriger ist. Das stimmt auch nicht. Also genau, das sind alles beides irgendwie so Muster, die man sich so zurechtgelegt hat. Und die auch, glaube ich, sich manche Prostituierte auch zurechtlegen als als Grundlage dafür, dass sie arbeiten können, als Rechtfertigung auch für sich selber, wenn sie eben schwer damit zurechtkommen, dass sie die Arbeit machen müssen oder machen. Ja, genau. Aber ich bin auch ganz arg gegen diese Argumentation. Ja.
Das tut auch so, als wären Männer alle potenzielle Vergewaltiger.
Ja, genau.
Und man müsste ihnen halt was bieten, damit sie das nicht tun.
Wo sie es rauslassen können.
Genau.
Und also grundsätzlich steckt in jedem Mann sexuelle Aggression.
Genau.
So, also
das
ist ja echt total.
Die auch legitim
Bullshit,
wäre, im Endeffekt rauszulassen, wenn man ihnen kein Ventil dafür bietet.
Ja.
Es ist doch auch eigentlich für Männer total herabwürdigend, dieses Argument.
Total.
Aber ich glaube, viele merken das nicht.
Ja.
Ja.
Und klar, man sagt auch immer, es gibt eben viel Gewalt in der Prostitution. Aber es gibt ja eine Statistik auch. Ich weiß, eigentlich ist die jetzt nicht so repräsentativ, muss ich sagen. Und es gibt da so viele unterschiedliche Formen von Gewalt. Also manche Frauen werden halt 10-mal am Tag angerufen vom gleichen Kunden. Und das ist natürlich unangenehm, ne? Aber also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass alle Freier irgendwie gewalttätige Typen sind. Ich habe das Gefühl, dass das Frauen, die in der Prostitution arbeiten, auch überhaupt nicht so sehen. Also die finden die in erster Linie freundlich. Das ist auch eine Frage, die ich frage in der Beratung. Wie sind die Kunden? Wie kommen sie mit denen zurecht? Sind die manchmal grob? Oder da sagen die Frauen in erster Linie, sie sind freundlich, sie sind ruhig. Ich meine, die kommen da ja auch mit einem Bedürfnis hin. Die zahlen dafür Geld, dass sie jetzt da irgendwie eine intime Begegnung haben. Und also, genau, ich glaube, die sind schon in erster Linie friedfertig.
Ja, und das sind ja auch zwei ganz komplett verschiedene Bedürfnisse, die da befriedigt werden. Beim einen ist es tatsächlich so, du bist auf der Suche nach Intimität und vielleicht nach Befriedigung, die du dir im Zweifelsfall ja aber auch irgendwie selber verschaffen könntest. Also das wird nicht der Motor sein.
Ja.
Und das andere ist ja eher so Machtausübung, Frustabbau, jemandem zeigen, dass man der Stärkere ist. Das sind ja wirklich total verschiedene Bedarfe eigentlich, die damit abgedeckt werden.
Und wenn, auch wenn jemand irgendwie Frust abbauen will und vielleicht mal übergriffig wird oder so, dann ist das, finde ich, auch, ja, also spricht jetzt auch nicht gerade fürs Patriarchat, weil irgendwo muss diese Einstellung ja herkommen oder diese Kompensation. Ja.
Hast du viele Klientinnen gehabt, die schon Gewalterfahrungen gemacht haben? Oder berichten die davon überhaupt?
Also wenn sie ehrlich davon gesprochen haben, dann eigentlich nicht. Genau. Also dann habe ich nicht viele Klientinnen, die wirklich Gewalt erfahren haben. Aber ich frage jetzt auch nicht nach Erlebnissen in der Kindheit. Man sagt ja auch irgendwie immer, dass viele Frauen eben Opfer schon von sexueller Ausbeutung in der Kindheit waren oder sexuellem Missbrauch, die dann später in der Prostitution landen. Also da kann ich jetzt auch überhaupt nichts drüber sagen. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es auch nicht so. Also,
ja, aber so deep geht man vielleicht auch in so einem Beratungsgespräch nicht unbedingt.
Genau, also wenn das jemand erzählen möchte, dann darf ich das gerne machen. Aber die sind ja oft auch einfach froh, wenn sie wieder gehen. Die wollen ja eigentlich meistens nur ihren Schein haben. Mhm. Genau.
Und wie stehst du überhaupt zu diesem ganzen Gesetz? Wie ist das überhaupt? Findest du das sinnvoll? Findest du das eine gute Sache?
Also ich meine, ich arbeite ja
Kannst du da darüber überhaupt reden?
Also auf der einen Seite finde ich es, soll ich mit den guten oder mit den schlechten Argumenten anfangen?
Wie du möchtest.
Auf der einen Seite finde ich es gut, weil man, glaube ich, schon Frauen auch zu Gesicht bekommt, die man sonst nie sehen würde. Mhm. Und dann stellt sich halt einfach mal so im Gespräch heraus, zwei Kondome übereinander sind jetzt nicht so gut. Mhm. Oder man kann sich auch über Oralverkehr mit ansteckenden Krankheiten infizieren.
Ich habe eine kurze Frage. Ja. Warum verwendet man zwei Kondome übereinander, damit es sicherer ist?
Genau.
Ah, okay. Mhm.
Ja, damit es reißfester ist. Aber da eigentlich ist es natürlich prädestiniert zum Reißen dann, Genau, solche kleinen Sachen oder auch wie eine sexuelle Krankheit sein kann oder dass man halt nicht gleich merkt, wenn man krank ist oder so zum Beispiel. Mhm. Das ist was Gutes daran. Und dann ist auch noch was Gutes daran, das habe ich jetzt auch erst kürzlich mitgekriegt, eben auch im Austausch mit Jadwiga oder halt auch mit Beratungsstellen, die sich um Menschenhandel und Zwangsprostitution kümmern, dass wohl auch im Zuge der Beratung mehr Frauen dann im Nachhinein in diesen Beratungsstellen aufgeschlagen sind. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn des Ganzen gewesen. Also, dass man, selbst wenn sie es jetzt nicht in dieser Beratung sagen, dass sie dann zumindest eine Adresse haben, wo sie hingehen können. Ich gebe natürlich auch viele Sachen mit, wo sie dann, wenn sie es so ein bisschen verarbeitet haben, nach 3 Wochen vielleicht sagen oder nach einem Jahr, ich schaue doch mal bei Jadwiga vorbei, weil irgendwie war es vielleicht doch nicht so eine ganz koschere Situation oder ist es nicht so eine ganz gute Situation. Das ist, finde ich, was Gutes daran. Und dann natürlich auch dieses Ganze mit dem Prostitutionsgewerbe, also mit der Kontrollierung, da sind auf jeden Fall auch ein paar gute Punkte mit dabei, aber das ist schon sehr komplex. da muss man schon zur Kreisverwaltungsbehörde gehören. Und was ich nicht gut finde, ist definitiv die Registrierung. Man kriegt ja dann einen Ausweis, auf dem ist ein Lichtbild drauf und da steht der Name, der echte Name, wenn man das möchte. Man kann auch einen Alias-Namen verwenden. Das macht aber, glaube ich, fast keiner. Das ist sehr umständlich.
Okay.
Und irgendwie ist es dann auch egal, weil das Bild ist ja drauf von einem. und diesen Ausweis muss man dann mit sich führen. Und da ist dann schon so die Frage, also gibt es irgendeinen anderen Beruf hier in Deutschland, bei dem man einen Ausweis sich machen lassen muss, wo draufsteht, was man arbeitet? Also
ja.
Gibt es nicht. Und das ist es ist eh schon eine stigmatisierte Berufsgruppe. Der Hurenausweis, wie man den eben auch manchmal nennt, ist quasi prädestiniert also für ein Stigma.
Ja, klar. Ja. Jede Polizeikontrolle.
Genau.
Du weißt sofort, was derjenige vom Beruf genau. ist oder diejenige.
Dann ist es natürlich auch hinterlegt. Also das sieht man jetzt nicht überall. Ne? Das ist natürlich Datenschutz, Datenschutz geschützt. Aber klar, da ist man natürlich misstrauisch. Mhm. Kommen die Daten nicht vielleicht doch irgendwann mal raus, wenn ich irgendwie bei Gericht vorgeladen bin oder sowas?
Ja. Und wer weiß, was ich in 10 Jahren mache.
Richtig.
Und vielleicht möchte ich dann mit dem nichts mehr zu tun
vielleicht
haben.
Vielleicht möchte ich dann im öffentlichen Bereich arbeiten, das kann sein, ja. Und dann hat irgendjemand gesehen, dass ich mal als Prostituierte gearbeitet habe. Dann viel Spaß. Genau. Ja, das ist auch ganz schlimm da dran. Und dann halt auch dieses mit dem Doppelleben. Also dann weiß meine Familie nicht, was ich arbeite, aber ich habe so einen Hurenausweis im Geldbeutel drin, also auch super. genau, ich frage dann auch manchmal, was machen Sie denn da mit dem Ausweis, wenn Sie nach Hause fahren? Dann sagen sie, ja, bei Freundinnen unterbringen oder so oder irgendwie im Schließfach oder so. Also, ne,
aber den muss man eigentlich mit sich tragen, genau. Aber im Ausland ist das dann vielleicht andere Gesetze?
Ja, genau, im Ausland ist es ja auch oft so, dass es, verboten ist, Prostitution ist ja in vielen anderen Ländern verboten. Also Deutschland ist ja schon sehr liberal.
Okay.
Genau.
Ach, siehst du, wo ist das überall verboten, weißt du?
Oh Gott.
Bei uns in der näheren Umgebung?
Also ich glaube eigentlich, dass es fast nur in Italien nicht verboten ist.
Okay.
Also ich, so Frankreich und also skandinavische Länder haben ja ganz oft diese Regelung, dass die Freier bestraft werden. Ich weiß nicht, ist das jetzt schon in Frankreich? Genau, das ist sehr komplex, alles auch. Und ich, also in Rumänien ist es, glaube ich, verboten, in der Tschechei ist es verboten. Also, ja, alle, ich glaube, fast alle osteuropäischen Länder, genau. In der Ukraine auf jeden Fall auch, ja.
Und welchen Sinn hat es, dass man jetzt immer diesen Ausweis bei sich tragen muss?
Tja, ich würde dir gerne eine Antwort darauf geben, aber ich kann sie dir nicht geben. Ich weiß es nicht. Also ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, wie man, also das ist ja so, das Gesetz, da wurden ja ganz viele Experten befragt.
Aber wer ist der Experte in dem Bereich?
Ja, es gibt schon, also diese ganzen Bündnisse, Sexarbeiter, ich glaube, es wurde auch so ein Gewerkschaftsbund gefragt, die Verdi, glaube ich auch, die Gesellschaft von deren sexuell übertragbaren Krankheiten, die kennen sich ja schon alle auch aus. Und also es gibt sehr wenige von diesen Institutionen, die gesagt haben, ja, das mit dem Registrieren und dem Ausweis finden wir gut. Es hat aber niemanden interessiert, was die gesagt haben, ne, in ihren Stellungnahmen. Es hat niemanden interessiert, die haben es halt einfach trotzdem gemacht. Wahrscheinlich, weil sie eine Statistik haben wollen und kontrollieren wollen. Also anders kann man sich das nicht erklären. Genau.
Ja. Gibt es da Proteste aus der Szene, sage ich mal?
Ja, total. Die sind lange auf die Straße gegangen auch.
Auch die Betroffenen selber oder eher so die Organisation?
Vor allem die Betroffenen selber, ja. In Berlin, die Hydra sind ganz viel auf die Straße gegangen auch, ja. Ja, aber ja, jetzt ist es da und 2025 kommt, glaube ich, mal so eine Evaluation. Und dann werden wir ja sehen, was die da evaluiert haben. Genau, ja.
Aber trotzdem bleibt dir hängen, für mich zumindest, dass die Aufgabe, also zumindest die Aufgabe, die du übernimmst oder die du machst, schon wichtig und richtig ist.
Ja, also kann man so und so sehen, weil ja auch so was häufig kritisiert ist, ist dieser Zwangsansatz, also dass man dahin gehen muss, Pflichtberatung, das ist auf jeden Fall was, wo sich auch die soziale Arbeit schon eher dagegen sträubt. Und auch die Deutsche SDI-Gesellschaft, die hat auch gesagt, also es steht in den Leitlinien für sexuell übertragbare Krankheiten, für diese Beratung, dass der Grundsatz einfach ist, dass es freiwillig ist und dass es quasi ein A und O ist, dass man ein Angebot hat und dahin gehen kann, wenn man möchte. Und wenn ich wohin muss, klar sagt mir die dann nie, dass sie Drogen genommen hat. Also ja, das Vertrauensverhältnis ist auf jeden Fall dadurch schon gestört, durch diese Pflichtberatung, ja.
Noch eine letzte Frage. Wann bist du an den Punkt gekommen, dass du gesagt hast in deinem Studium oder nach deinem Studium, hey, das ist was, worauf ich richtig Bock habe?
Ja, also ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Ich weiß noch, da war so eine Vorstellung im Studium, wo sich die ganzen Studienschwerpunkte vorgestellt haben und was die so für Praktikas gemacht haben. Und ich glaube, da war eine dabei, der hat gesagt, sie ist bei einer Prostituiertenberatungsstelle. Und ich war so da gesessen und dachte mir so, what? Wie geil ist das denn? Mhm. Und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt und dann habe ich mir, also ja, irgendwie fand ich das total faszinierend, was Frauen dazu bewegt, in diesem Bereich zu arbeiten. Also wie steige ich jeden Morgen aus dem Bett und denke mir, heute muss ich ins Bordell oder mag ich ins Bordell oder auch nicht oder wie oder was und dann muss ich mit 4 verschiedenen Männern Sex haben. Oder will ich mit 4 verschiedenen Männern Sex haben? Genau, das fand ich irgendwie sehr interessant. Ich habe immer noch keine richtige Antwort darauf. genau, aber so habe ich dann eben mir gedacht, okay, vielleicht gucke ich mal mir den Bereich an und dann, ja, genau, habe ich Praktikum gemacht in der freien Beratungsstelle und dann habe ich noch Praktikum gemacht am Gesundheitsamt und dann kamen diese 2 Sachen so zusammen und dann kam auch schon das neue Gesetz und ich hatte diese Möglichkeit.
Win-win.
Ja, genau.
Okay, super. Ja, danke auf jeden Fall, das war total spannend. Jetzt würde ich gerne noch zu unseren üblichen Kategorien kommen und zwar ist das der feministische Moment und die Frau der Stunde. Ich würde mal mit dem feministischen Moment anfangen. Mein feministischer Moment hat eigentlich mit Rock im Park zu tun. Und zwar habe ich da, also da gibt es ja auch, also Zeitungen und Newsportale und so berichten ja auch immer von Rock im Park und da habe ich auf Instagram eine Story gesehen und bin da total drüber gestolpert, weil der erste Storypoint war irgendwie, das sind die heißesten Outfits bei Rock im Park, die heißesten Besucher, irgendwie most sexiest und so. Und auf dem dritten, der dritte Storypunkt oder so war, Mädchen missbraucht und ist jetzt in Beratung und so weiter und so fort auf dem Festival. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, oh krass, ist das heuchlerisch. Habe mich total geärgert und habe mir gedacht, wie kann man denn, eigentlich ist es total heuchlerisch, auf der einen Seite sagen, oh schaut euch die sexy Buddies bei Rock im Park an und auf der anderen Seite dann Mitleid haben mit jemandem, der Opfer von sexueller Gewalt ist. Ich bin mir aber selber nicht sicher, warum mir das so aufstößt.
Ich finde, da sind halt wieder diese 2 Argumente zusammengeklatscht worden. Ja, vielleicht ist ja die Frau selber schuld, weil sie so heiß war.
Irgendwie schon.
Also
vielleicht
das
stört das
ist mir zu nah, das ist zu nah aneinander irgendwie.
Ja, da ist was zusammengematcht worden, was eigentlich miteinander nichts zu tun haben sollte.
Weil das kann man ja quasi dann so als Schlussfolgerung sehen fast schon. Also, weil die sich so heiß angezogen hat, ist sie dann vergewaltigt worden.
Ja, das fand ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite so, dass man das immer so in den Vordergrund dann hebt. So, schaut euch die geilen Luder an, wie sie in ihren Bikini-Oberteilen bei Rock im Park und oh, schade. Also ich fand das total komisch und mir ist das total negativ aufgefallen.
Ja.
Und dann habe ich überlegt, ob ich vielleicht ein bisschen spießig bin, weil ich das blöd finde, wenn der Fokus so auf heiße Körper gelegt wird bei irgendeiner Veranstaltung. Ich weiß es nicht.
Also ich muss ja sagen, ich gucke mir die dann auch immer als erstes an, diese Rubrik. aber ich glaube, da bin ich auch besonders ambivalent in dem Bereich. Von daher, also nee. Ich finde es auch komisch, aber vielleicht bin ich auch spießig, dann sind wir halt beide spießig.
Ja, also diese Zusammenlegung von diesen 2 Themenbereichen fand ich irgendwie, ist mir negativ aufgefallen und das hat mir mal wieder etwas den Sinn geschärft für solche Themen. Dann haben wir noch eine Frau der Stunde und wir haben keine Frau der Stunde, sondern wir haben einen Mann der Stunde. Der ist mir deswegen, ist es ein Mann, das ist nämlich der Sänger von der Band Drangsal und der hat auch was gepostet, was total eng mit Rock im Park zusammenhängt und zwar hat der gefragt, warum eine Gruppe von Männern und Menschen überhaupt auf dem Festivalgelände sein darf und warum die Securities da nicht einschreiten, denn diese Gruppe, es waren ein paar Männer, die hatten so pinke Warnwesten und da stand hinten das Wort Triebtäter drauf und die haben sich das quasi versucht so lakonisch, witzig, hahaha zu eigen zu machen. Sie wären jetzt da Triebtäter und man müsse sich vor ihnen Acht nehmen. Und der hat eben da recht vehement gesagt, ey Leute, das ist doch scheiße. Wie findest denn du das? Triebtäter, haha.
Ja, ich weiß überhaupt nicht, was es, also es ist schon sonderlich dumm, weil ich weiß gar nicht, was soll das uns sagen. Sind die jetzt schon mal bei Rock im Park gewesen oder
ja.
haben sie schon mal jemanden bei Rock im Park vergewaltigt oder also oder was? Ich verstehe nicht mal das Witzige daran, ehrlich gesagt.
Ja,
also.
ich glaube, das ist so eine sich selbst auf die Schippe nehmen, so dieses haha, ja, ich weiß schon, wir sind Männer und wir sind ja potenziell so mega gefährlich, nur weil wir mal Frauen Komplimente machen. Nur weil ich dir mal an den Hintern fasse, nimm das doch mal als Kompliment. Das ist doch jetzt nichts Schlimmes. Und ja, ich bin wieder der Böse. Oh, wir sind Triebtäter. Oh, vor uns muss man sich in Acht nehmen. Und merken, glaube ich, dabei nicht, dass die Warnung vielleicht angebracht wäre.
Immerhin haben sie sich thematisch damit auseinandergesetzt.
Ja, das weiß ich ja nicht, ob sie sich thematisch
Ja, in deiner Mutmaßung, ja.
Wie dieses, man nimmt was im Endeffekt ist es die super, super schlechteste Version von dem Zicken-T-Shirt aus den 90er Jahren. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Indem man was einem immer so ein bisschen untergeschoben wird, umdreht oder...
Okay, dann verstehe ich es auch.
Ja.
Und aber dann ist es auch nicht besser.
Also überhaupt nicht besser. Also ich glaube, das kann man, also die Aktion kann man irgendwie drehen und wenden, wie man will. Es bleibt dabei, dass es einfach scheiße ist.
Ja.
Und was bringt jemanden dazu, so zu sein?
Ja.
Warum?
Naja, also das ist ja eigentlich das Gender-Thema in einem Ruck, weil ist ja genau dieses, man fühlt sich auf den Stips getreten, man nimmt es persönlich, dass einem das dass das den Männern an sich vorgeworfen wird. Und es nervt uns und wir wollen uns nicht schon wieder damit auseinandersetzen, obwohl man sich überhaupt noch nie damit auseinandergesetzt hat, wirklich. Mhm. Oder?
Ja, ist doch so, das würde ich auch so unterschreiben, ja. Ja, so ist es mit. man Rock sollte vielleicht auch bei solchen Veranstaltungen, muss man auch wirklich sagen, da müssen vielleicht auch mal. Tatsächlich die Securities mal genauer hinschauen und mal überlegen, Moment mal, mal abgesehen davon, dass mir das jetzt negativ aufstößt, was machst du denn, wenn du vielleicht eine Person bist, die einfach mal locker aufs Festival gehen will und sich freuen will und hat vielleicht, keine Ahnung, tatsächlich irgendwas Doofes erlebt in der Vergangenheit.
Du meinst so ein Trigger.
Genau. Mhm. Und was mache ich denn, wenn mir da so eine Gruppe entgegenläuft, die grölt und Bier säuft und es richtig geil findet, dass Triebtäter auf ihrem Oberteil steht? Dankeschön. Wirklich.
Ja.
Echt? Und da muss man doch auch als Veranstalter dann wirklich ein bisschen auch sich seiner Verantwortung bewusst sein. Gut, dass so eine Veranstaltung wie Rock im Park, viele Betrunkene, viele, die sich auch gern oberkörperfrei präsentieren und einen umarmen, auch wenn man es nicht will, ist sowieso ein bisschen heikel. Also ist sowieso ein bisschen schwierig, glaube ich.
Das ist jetzt nicht die geballte Hirnladung unterwegs.
Ja, auch das.
Oder dass man extra mal das Gehirn abgeschalten hat für den Event.
Ja.
Von daher.
Ja, aber schön finde ich das nicht und es wäre ganz gut, wenn man als Veranstalter da auch mal ein bisschen verantwortungsvoll umgehen würde mit solchen Sachen.
Ja, aber die denken wahrscheinlich, es gibt wichtige
Themen. Ja, na klar, denken die, es gibt wichtige Themen.
Zum Beispiel Nachhaltigkeit.
Ja.
Und Zelte wegwerfen. Keine Ahnung.
Zum Beispiel.
Ja.
Okay, ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Ich bedanke mich sehr, sehr, dass du heute da warst.
Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte.
Ja, es war sehr interessant, es war total spannend und ich sage euch noch, wo ihr uns hören könnt. Ihr könnt uns hören über jeden Podcast-Player, da könnt ihr euch einfach den Feed abonnieren, ihr könnt uns hören über Spotify, ihr könnt uns hören auf iTunes und ihr könnt natürlich auch auf unsere Internetseite gehen, also auf nordbayern.de und könnt euch da das Audio anhören. Dann bedanke ich mich bei euch schon mal fürs Zuhören und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.